Wir haben letzten Sonntag eine Predigt gehört von Paul Moltmann über Teamarbeit. Und da möchte ich heute anschließen. Er sagte, wir brauchen heute Teamarbeit, weil eine Person alleine gar nicht alles abdecken kann. Er ist bei Firmen und weltweitem Wissen eingestiegen und sagte, das weltweite Wissen verändert sich in so rasanter Geschwindigkeit, verdoppelt es sich. Und man kann das gar nicht, so general Leute, die jetzt alles können, das gibt's eigentlich nicht. Früher gab's das mal so universal gebildete, die ein ungeheuer großes Spektrum abgebildet haben, aber heute reicht dieses Spektrum nicht mehr und deshalb brauchen wir Teams, aber das ist jetzt für uns als Gemeinde nicht die einzige Begründung dafür. Und es gibt in der Bibel zwei Ausprägungen von Teams. Eins, was uns negativ geschildert wird und eins, was uns positiv geschildert wird. Und damit ist Paul dann auch bei seiner Predigt geendet. Ich lese mal das negative Team, was uns als negatives Team geschildert wird. Und das ist der Turmbau von Babel. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen die gebrannten Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen. Dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr hinab, um die Stadt und Turm anzusehen und die Menschenkinder bauten. Er sprach, seht, nur ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Aufsteigen wir hinab und verwirren dort ihre Sprache, so dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde, und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum nannte man die Stadt Babel, Wirrsal, denn dort hat der Herr die Sprache aller Welt verwirrt und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Eigentlich ein perfektes Team. Denn sie hatten die gleiche Sprache, gebrauchten die gleichen Worte. Und Gott hat kommentiert, jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Das war die Kraft der Teamarbeit. Also bis dahin eigentlich positiv. Aber das Ziel ihres Vorhabens war, sie wollten bis in den Himmel hinaufbauen. Das hat natürlich eine symbolische Bedeutung. Und sie wollten sich einen Namen machen. Das Ziel war, ein Teil dessen sein zu wollen wie Gott. Ein Teil dessen, was wir auch vorher in der Urgeschichte Genesis 3 lesen. Die Urgeschichte geht ja von 1 bis 11. Ein Teil des sogenannten Sündenfalls. Sie wollten sich einen Namen machen. Sie wollten sein wie Gott. Und deshalb wollten sie diese Höchstleistung vollbringen und einen Turm bis in den Himmel bauen. Und dieses verhindert Gott dann, indem er ihre Sprache verwirrt. Ich stelle mir das eigentlich nicht so vor, dass dann auf einmal der strafende Gott mit dem großen Zeigefinger kam und sagen, ihr Bösen, was habt ihr da getan? Jetzt muss ich das mal zerstreuen und kaputt machen. Sondern dass das auch ein Ausdruck dafür ist, dass wir uns zerstreuen und zerstreiten, wenn wir uns einen eigenen Namen machen wollen. Das passiert einfach, wenn wir uns einen eigenen Namen machen wollen, einen großen Namen machen wollen, wenn wir in den Himmel hinauf wollen, voller Hochmut, wird es keine guten Früchte haben, dann werden wir uns zerstreiten. Das sieht man auf der ganzen Welt und so sieht man da auch die ganzen Folgen dieser Trennung von Gott. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade, das ist der Wochenspruch für diese Woche. Und das ist eigentlich der Kommentar dazu. Man könnte sich ja fragen, ja, das ist hier so geschildert, der Gott kommt und ihr bösen Du, was hast du da gemacht? Jetzt muss ich das mal verhindern, denn ihr werdet mir zu stark. Aber ich glaube, das ist nicht die Erklärung, sondern es geschieht, wenn wir uns einen Namen machen wollen, dann werden wir zerstreut. Und dann werden wir uns zerstreiten. Und wenn jeder für sein eigenes kämpft, dann geschieht's eben nicht. Und so sind unsere Konflikte und vielen Missverständnisse, die wir miteinander haben, eben auch eine Folge unserer Trennung von Gott. Wenn wir sein wollen wie Gott, dann werden wir zerstreut. Jetzt machen wir einen großen Sprung in der Bibel zur Apostelgeschichte 2. Und da finden wir sozusagen wie eine Auflösung von Genesis 11. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Es riecht irgendwie so. Bitte? Ah, okay. Ist kein Feuer irgendwo. Gut. Vielleicht sind nämlich manche irritiert und ich dachte gerade, toastet hier jemand was, aber hier hinten ist eigentlich kein Toastapparat. Okay. Gut, wir können uns entspannen. Wunderbar. Es ist unter Kontrolle. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Und sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind von süßen Wein betrunken. Da trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken. Es ist ja erst die dritte Stunde am Morgen, sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht der Herr. Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen, und sie werden Propheten sein. Ich werde Wunder erscheinen lassen droben am Himmel und Zeichen auf der Erde. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Israeliten, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, den Gott von euch vor euch beglaubigt hat durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Voraussetzungen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Die Predigt geht noch viel länger, ich habe auch was weggelassen. Aber da ist was passiert. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden und sie erleben eine neue Einheit. Die Sprachverwirrung wird aufgehoben und die ganzen Menschen aus verschiedenen Völkern hören sie in ihrer eigenen Sprache Gott loben und die Taten Gottes verkünden. Das ist der Kontrast zu Babylon. Gottes Geist macht sie eins. Und das hat so große Auswirkungen, sie sind so fasziniert davon, sie sind so erstaunt davon, dass sie wirklich dieser langen, langen Predigt des Petrus zuhören. Und fasziniert sind und hinterher auch fragen, was sie denn dann tun sollen. Paulus Paul, nicht Paulus, Paul, Paul Moltmann, beschrieb ein Team als Einheit in der Bestimmung, Unity of Purpose und Community of Trust, Gemeinschaft des Vertrauens. Und da haben wir diese wunderbare artistische Menschenturm, was nur funktioniert, wenn alle zusammenarbeiten, wenn jeder dem anderen vertraut, wenn jeder Lasten trägt. Und sie haben dieses Ziel, diesen Turm zu bauen, und sie vertrauen sich. Ich finde, das ist eine fantastische Beschreibung von Gemeinde und von dem, wie sich Gott Gemeinde vorgestellt hat. Einheit in der Bestimmung und Gemeinschaft des Vertrauens. Wir haben als Gemeinde eine konkrete Bestimmung. Wir haben Grund, einander zu vertrauen. Lasst euch noch mal in die Apostelgeschichte zurückgehen und diese erste Gemeinde anschauen. Die Predigt des Petrus endet so: Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie fragten, was sollen wir tun? Und dann sagten sie, kehrt um und lasst euch taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dann fügt Gott hinzu zu dieser Gemeinde, beziehungsweise es entsteht die erste Gemeinde, und das heißt, an diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wahnsinn. 3000 Menschen. Sie sind fasziniert von dieser Einheit, die sie erleben unter den Jüngern. Und die Jünger waren ja auch sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Die haben sich unter normalen Bedingungen, hätten die sich nie vertragen. Die waren politisch unterschiedlich, die hatten unterschiedliche Temperamente, die hatten unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Berufe und soziale Schichten. Und die hätten sich nie verstanden. Aber Gottes Geist macht sie eins, gibt ihnen verschiedene Sprachen, sodass die anderen sie auch verstehen. Also alle werden hineingenommen in diese Einheit und verstehen das Wort Gottes. Und sie lassen sich taufen. Mit der Taufe werden sie in die Gemeinschaft eingefügt, in das Team. Und dann heißt es, sie hielten an der Lehre der Apostel fest, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Und dann zum Schluss, sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Der Herr fügte hinzu. Was ist hier passiert? Durch die Einheit im Lob Gottes sind die Menschen so angerührt, dass sie zuhören der Predigt und dass sie zu diesem Team gehören wollen. Und sie lassen sich taufen. Und Gott erweitert das Team dieser 12 auf 3000. Das ist natürlich eine Riesenerweiterung in kurzer Zeit. Es wächst dann weiter, das lesen wir in den nächsten Kapiteln. Und was taten sie? Sie taten einfach das, was sie von Gott erkannt hatten, das lebten sie. Sie lebten diese Einheit, sie lebten das, dass sie sich belehren ließen von den Aposteln. Sie lebten Gemeinschaft, sie aßen miteinander, sie feierten miteinander, sie teilten ihr Leben, sie lobten Gott. Das war das, was sie taten. Und Gott fügte hinzu. Also sie lebten das einfach und Gott fügt hinzu. Also Gott sorgt für das Gemeindewachstum. Die Gemeindekultur, die sie leben, strahlt in ihre Umgebung hinein aus. Das hatte Ausstrahlung. Das war eine alternative Lebenskultur. Man könnte noch viele Dinge sagen, die alternativ waren zu dem, was in der Umgebung geschah. Alternativ war die neue Beziehung von Männern und Frauen, dass Gott den Geist ausgoss auf Männer und Frauen, in gleicher Weise, dass Männer und Frauen gleichberechtigt wurden in der Gemeinde. In der Gesellschaft waren sie es zunächst noch nicht, aber in der Gemeinde. dass Gott den Geist ausgoss auf Knechte, Mägde und Freie. Damals gab es Sklaven und in der Gemeinde gab es keine Sklaven, sie waren gleichberechtigt. Alle Ämter konnten auch Sklaven übernehmen. In der Gesellschaft ging es Jahrhunderte später erst so, in beiden Fällen, was die Frauen betrifft und was die Sklaven betrifft. Das hat Jahrhunderte gebraucht, bis es in der Gesellschaft, ja auch noch nicht überall, aber zumindest bei uns, Gott sei Dank, haben wir das Vorrecht, da zu leben, wo es so ist, dass es umgesetzt wurde. Aber sie leben eine alternative Gemeindekultur. Und das ist diese Gemeinschaft des Vertrauens. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen. Was könnte das für uns heißen? Auch wir haben eine Einheit in unserer Bestimmung. Zunächst mal, was uns mit allen Christen vereint, Jesus und sein Reich unter uns auszubreiten, wie Jesus gesandt zu sein, sein Wort weiterzugeben, Zeugen zu sein für ihn, Gemeinde zu leben, als ein großes Team, Reich Gottes Kultur zu leben. Konkret als Vineyard Aachen haben wir eine Vision formuliert, wo wir auch dachten, dass Gott zu uns spricht. Ich wiederhole sie nochmal, weil wir sie so leicht vergessen. Wir sind eine lebendige, leidenschaftliche Gemeinde, die in ihrer Umgebung und Stadt ausstrahlt. Das heißt, wir sind nicht für uns alleine da. Wenn wir uns nur auf uns konzentrieren, werden wir uns streiten. Das passiert immer wieder, wenn man sich zu sehr auf sich selbst konzentriert, dann gibt's Zoff. Aber wenn wir den Auftrag sehen, für den wir da sind, dann werden mit Gott uns zusammenfügen und wenn er fügt uns zusammen im Lob Gottes und indem wir seinem Auftrag nachkommen. Und dann können wir Dissonanzen und Schwierigkeiten überwinden. Also wir sind eine lebendige, leidenschaftliche Gemeinde, die in ihrer Umgebung und Stadt ausstrahlt, durch die Gegenwart und Liebe Gottes für die Menschen anziehend ist. Das heißt, nicht wir und unser tolles Programm ist anziehend, sondern wir sind nur durch die Gegenwart Gottes und durch die Liebe Gottes anziehend für andere Menschen. Das ist die Betonung. Und Menschen in die Gesellschaft sendet, um dort ein Licht zu sein. Das ist die Berufung, die er uns gegeben hat als Vineyard Aachen. Und von daher ist unser Ding, seine Gegenwart zuzulassen, seine Liebe fließen zu lassen, uns mit seiner Liebe füllen zu lassen und seine Liebe unter uns zu leben und diese alternative Gemeindekultur immer mehr auch hier bei uns zu leben. Und dann wird Gott hinzufügen. Ein Teil dieser Gemeindekultur, wir haben schon öfter über Gemeindekultur nachgedacht, wir hatten länger dieses Thema Kultur der Ehre. Ich hatte vor den Ferien mal ein Thema gehabt, Kultur der Ehre, Umgang mit Schwachen und Sündern, wie Jesus damit umgeht. Das ist ein Teil der Gemeindekultur, wie wir Liebe untereinander leben, wie wir mit Konflikten umgehen, nämlich so, dass wir miteinander reden und nicht übereinander und uns ergänzen und als Team. Das ist alles ein Teil der Gemeindekultur. Und ein Teil von Gemeindekultur hat eben auch sehr stark mit unseren Worten und Gedanken zu tun. Wir haben es schon gehört, ganz am Anfang, wollt ihr ein glückliches Leben haben, dann redet Gutes. Es hat was zu tun mit unserem Reden. Und Jesus sagt, Matthäus 15, begreift ihr nicht, dass alles, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird? Das ist eine Streitrede mit den Pharisäern, die sagen, hey, warum wascht ihr nicht euch die Hände, warum haltet ihr die Reinheitsgebote nicht? Und Jesus sagt, komm, das ist doch, also ob wir jetzt mit dreckigen Händen essen oder mit sauberen, das ist eine Frage zwar der Hygiene, das da füge ich jetzt hinzu, aber das ist keine religiöse Frage. Das hat mit Gott nichts zu tun. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Also er stellt das auf den Kopf, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen macht nicht unrein. Und wenn wir dann die Bibel lesen, und mal, man kann die ja mal so unter Themen lesen, und wenn wir sie mal unter Thematik, Worte und Gedanken lesen, dann werden wir erstaunt sein, wie viele Texte es gibt zu diesem Thema. Wie wichtig das ist. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wir können töten mit unseren Worten und wir können aufrichten mit unseren Worten. Ja, das ist Sprüche 18. Es gibt Jakobus 3, einen ganzen Abschnitt über die Zunge, und da wird gesagt, die Zunge ist wie so ein Steuerruder, und wenn man so ein riesiges Schiff sieht, so ein Kreuzfahrtschiff, wo diese Kreuzfahrten mitgemacht haben, wo tausende von Menschen draufgehen, die haben ein kleines Steuerruder, und diese Riesenkästen oder diese Riesencontainerschiffe werden mit so einem kleinen Steuerruder gesteuert. Und das, sagt Jakobus, ist die Zunge. Wir können unser Leben mit unserer Zunge steuern. Wir können mit unserer Zunge uns selbst in den Tod reden, indem wir uns immer wieder sagen, ich tauge nix und aus mir wird nie was und es ist überhaupt alles unmöglich und ich schaffe das alles nicht, was mein Leben bringt. Und das wird Früchte haben. Das wird Auswirkungen haben. Und wir können einem anderen immer sagen, du bist unmöglich und du bist der Allerletzte mit dir kann man nichts anfangen und überhaupt, und auch das wird Auswirkungen haben. Der andere Mensch wird immer kleiner, besonders wenn man das Kindern sagt und wenn Kinder so aufwachsen. Und es hat ganz viel zu tun auch, ob Reich Gottes Kultur wachsen kann, wie wir mit unseren Worten umgehen. Das hat ganz viel mit Gemeindekultur zu tun, ob wir, wenn wir hier reinkommen, denken, Tische gestellt, ist ja unmöglich. Wieso haben die jetzt Tische gestellt? Und dann ist gleich die Stimmung, Oder wenn wir sagen, aha, okay, ha, mal was Neues. Na, schauen wir mal, wie es ist. Das ist eine völlig andere Atmosphäre, die der verbreiten. Genauso, es ist ein völliger Unterschied, und ich pack mich da an die eigene Nase, und ich bitte auch, dass ihr dürft mich korrigieren, wenn ich nicht das lebe, was ich sage. Ja? Wirklich, das ist mir ernst. Weil manchmal denke ich, wow, das ist eigentlich cool, was du da sagst, aber das solltest du auch mal leben. Es geht mir auch bei diesem Thema so, es geht mir wirklich so bei diesem Thema. Und Corinna, wenn ich manchmal ins Büro komme, ich weiß nicht, da sitzt du genau, und zuerst sehe, was gerade nicht geschehen ist und was du nicht gemacht hast, tut mir leid. Das ist echt mies, das will ich nicht. Und anderen betrifft das wahrscheinlich auch so, wenn ich zuerst das sehe, was gerade nicht gemacht ist. Es tut mir leid, das will ich nicht. Damit verbreite ich keine gute Atmosphäre und kein gutes Klima. Und ich möchte das wirklich ändern. Ich möchte zuerst das sehen, was gut ist. Und es ist ja nie alles auf einmal gut und richtig. Und das ist so blöd. Ich muss das auch für mich selber, wirklich. Es ist, meine Worte sind nicht immer gut. Und ich wünsche mir so, dass wir da mehr in eine Reich Gottes Kultur hineinkommen als ganze Gemeinde. Und ich möchte gerne bei mir anfangen. Aber ich glaube, dass wenn wir uns das zu Herzen gehen lassen, was wir in den nächsten Wochen vorhaben, dass das wirklich etwas verändert unter uns. Und einige denken, naja, das haben wir doch alles schon mal gehört. Weil tatsächlich haben wir schon mal darüber gepredigt und tatsächlich gab es 2008 mal einen Kurs darüber. Aber erstens ist dann der Kurs, den es jetzt gibt, ein bisschen anders, der ist erweitert worden, der ist überarbeitet worden. Und zweitens, Leute, wir leben es nicht. Wir leben es nicht. Manche von euch leben super, aber die Mehrheit nicht unbedingt. Und da haben wir noch viel Luft nach oben. Und es würde ganz viel bewirken. Und Gott würde sich wohlfühlen unter uns. Mehr wohler fühlen, wenn wir da mehr hinzugewinnen. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die nächsten 5 Wochen diese Kampagne zu machen, Hör dich selbst reden, die Kraft unserer Worte und Gedanken. Und wir möchten nächsten Sonntag beginnen. Und ich finde, es ist in vielerlei Hinsicht eine Chance. Es ist eine Chance, dass wir als Gemeinde ein großes Team werden. Und ich habe dieses Team jetzt erlebt bei denen, die schon aktiv tätig sind für die Kampagne. Ich erlebe es, dass die Kindermitarbeiter, die machen einen eigenen Kurs für die Kinder anhand des Erwachsenenbuches. Für Kinder, dass sie es verstehen. Die Preteens machen einen eigene Impulse für die Preteens. Die Teenie-Oase wird das Erwachsenenbuch nehmen. Es gibt viele Gruppen, die entstanden sind und entstehen, dabei sind zu entstehen. Es gibt eine Gebetsarbeit, die entstehen wird. Es gibt Talkrunden. Und gleich werden die Einzelnen noch was dazu sagen. Es wird im Gottesdienst Catche geben. Es wird einen neuen Eingangsbereich, also eine kleine Veränderung im Eingangsbereich geben. Der Drucksachentisch wird sich etwas verwandeln und es wird etwas anders gestaltet für unsere neuen Erstbesucher. Und es ist eine Chance, sich da einzuklinken, dazuzukommen, mitzumachen. Und es wäre super schön, wenn jeder von uns eine Gruppe hätte, wo er mit austauschen kann. Es geht ja auch darum, jeden Tag einen Impuls zu haben zum Thema, den im eigenen Leben umzusetzen und darüber auszutauschen. Und wenn ihr es nicht schafft mit einer Gruppe, wäre auch die Möglichkeit, einen Austauschpartner zu suchen. Einen zweiten, mit dem man einmal in der Woche telefoniert, wenn man es nicht schafft, sich zu treffen, weil wir so weit auseinander wohnen, und zu sagen, hey, wie geht's dir? Wo bist du auf dem Weg? Was hast du mit Gott erlebt? Wo brauchst du auch wo brauchst du Umkehr? Wo bist du herausgefordert? Wo möchtest du etwas ändern? Und dass wir uns dann auch eine Woche später nachfragen können. Und hast du in der nächsten Woche was dran gemacht? Ist es besser gewesen? Hast du eine Veränderung erlebt in deinem Leben? Und ich glaube, davon könnte eine riesige Kraft ausgehen. Ist das anstrengend? Ein bisschen schon. Ja. Veränderung kostet immer Kraft. Wir kriegen nicht alles so wie die Schlaraffenlandhähnchen in den Mund gesteckt. Aber lohnt es sich nicht, wenn wir Lebensqualität dadurch gewinnen, für uns selber, für unser Miteinander? Ist auch ein wunderbares Training für Ehepaare, für Familien. Ist auch die Chance, wenn die Kinder dasselbe machen und die Preteens und die Teenager, dass sie als in der Familie nach dem Gottesdienst austauscht. Und was habt ihr gemacht? Und was hast du für ein Ziel in dieser Woche? Wo möchtest du drauf achten? Ja, es kostet ein bisschen was. Aber es hat einen Gewinn und dazu lade ich euch ein. Vater, ich danke dir, dass du uns herausforderst. Dass du uns herausforderst, auch zur Veränderung. Und egal wie alt oder wie jung wir sind, das gilt immer für uns. Du bist nie mit uns fertig und das ist auch gut. Das macht das Leben mit dir spannend. Das fordert uns heraus. Und das lässt es auch nicht langweilig werden. Und ich bitte dich, dass du das schenkst in den nächsten Wochen. Ganz besonders. Dass wir dieses Gemeindeteam mehr erleben als sonst. Und dass uns das vielleicht auch auf eine neue Stufe von Gemeindeteam bringt. Und dass wir weiter wachsen in dir. Persönlich. In den Familien. Als Ehepaar. Als Einzelne. Dazu gib uns deine Gnade, Herr. Amen.